Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues Stiften. Diesmal tatsächlich das Thema Digitales und da unser Experte Jörg Reschke diesmal im Podcast ausnahmsweise. Jörg, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Jörg, danke für die Einladung.
Wir wollen heute einen kleinen Rundumschlag machen. Du hast ja auch verschiedene Artikel auf unserem Blog veröffentlicht, aber lass uns erstmal starten. Vielleicht mit der wichtigsten Frage, was ist der neueste heiße Scheiß im digitalen Fundraising, lieber Jörg?
Oh, der neueste heiße Scheiß. Da würde ich sagen, mit generativer KI erstellte Videos.
Okay.
Ob das gut oder schlecht ist, ob wir das wollen mit quasi nicht echten Bildern, ist eine andere Frage. Aber wenn du fragst, was ist das, was gerade viele Leute beschäftigt, womit sie rumexperimentieren und gegebenenfalls auch im Fundraising einsetzen, dann sage ich, Videos mit der KI.
Genau, ich habe auch schon gehört, in Amerika gibt es schon den ersten Virtual Engagement Officer, der quasi dann per Video, wie so eine Art Chatbot, aber eben mit Bild, Leute zum Spenden animiert. Ist das in Deutschland auch schon realistisch oder kommt das irgendwann zu uns? Was meinst du?
Also heute wüsste ich noch keine Organisation, die das umsetzt. Ich glaube auch, dass das eher so ein Prototyp mal ausprobieren ist. Der Mensch im Fundraising, der wird so schnell nicht ersetzt durch irgendeinen digitalen Bot. Vielleicht ergänzt an manchen Stellen. Ich glaube nicht, dass das allzu schnell geübte Praxis wird. Aber es ist natürlich eine schöne Übung. Eine schöne Übung, um auszuprobieren, um Grenzen auszutesten und auch zu schauen, was sind die Einsatzbereiche, wo KI assistieren kann. Und ich finde das total gut und nutzerzentriert, in den Zeiten, wo man selber gerade nicht verfügbar ist, Alternativen anzubieten. Ob das jetzt per Chat oder gar per Chat mit einem virtuellen Avatar ist, muss man nochmal einzeln bewerten. Aber das auszuprobieren und zu überlegen, was passend ist, das ist genau der richtige Moment dafür.
Genau, nun ist es ja so, auf der einen Seite wird alles, was man automatisieren kann, automatisiert durch KI, du hast es angesprochen, und auf der anderen Seite bemühen wir uns natürlich im Fundraising, erst recht im Großspenden-Fundraising, so persönlich wie möglich aufzutreten. Du hast dazu einen Artikel auch veröffentlicht auf neustiften.de, aber wie ist so, was für einen Trend beobachtest du da?
Ich würde hier tatsächlich nicht von einem allgemeinen Trend sprechen, weil Trend heißt ja auch, dass es schon in der Praxis angewandt wird bei einer Menge von Organisationen oder FundraiserInnen. Ich sehe eher experimentieren. Wir sind noch lange nicht da, wo wir eine große Anzahl von Best-Practice-Ansätzen haben, die schon mehrere Monate laufen und Erfahrung gesammelt haben. Wir sehen einzelne Organisationen, FundraiserInnen, die ausprobieren. Und noch sehr wenig Automatisierung mit KI. Also das gibt es vereinzelt, zum Beispiel in Bezug auf Spendenformulare. Da gibt es Anbieter, die aus dem CRM-System historische Daten verwenden für einzelne SpenderInnen. Und dann ändert sich zum Beispiel der Spendenwert, der vorgeschlagen wird. Also ne, das sind so Elemente, die schon in die Praxis überführt werden, wo tatsächlich auch eine Automatisierung mit KI stattfindet. Ansonsten ist es häufig eher im, Anführungsstrichen, manuellen Bereich, dass man mal schnell diskutiert, mal schnell etwas entwirft, einen Text überarbeiten oder anpassen lässt. Das ist dann manuell angestoßen. Und das ist auch der Bereich, wo wir gerade am meisten sehen, dass Praxiserfahrungen gesammelt werden und dass sich das auch so sehr oder dass es so sehr Einzug hält, dass es auch die Prozesse in den Organisationen verändert und hoffentlich die Ergebnisse noch zum Besseren, zum noch Positiveren. Mhm.
Auf der anderen Seite hast du ja eben auch in deinem Artikel angesprochen, wie ist das, wenn eine E-Mail, du hast geschrieben, wenn die abends kommt und aufpingt und es heißt, Mensch, du Jörg, du hast hier geholfen, willst du es nochmal tun? Das ist ja eine sehr persönliche Ansprache und gleichzeitig ist es aber in Wahrheit ein automatisierter Versand, oder?
Ja, absolut. Das heißt aber noch nicht, dass da allzu viel KI dahinter ist. Das sind Dinge, die konnten wir vorher auch schon mit Big Data. Ne? Das ist jetzt nicht verkehrt, dass man das ein bisschen übereinbringt, weil beides hat auch mit maschinellem Lernen zu tun, wenn wir jetzt da technisch schauen. Aber das ist jetzt die Capability, diese Fähigkeit, das zu tun, die hätten wir schon die letzten Jahre gehabt und die wird ja auch in den ein oder anderen Donor-Journeys schon angewandt.
Richtig. Also was ist das, was jetzt neu ist, was du in deinem Artikel beschreibst? Jörg, das Thema KI wird uns sicherlich noch lange beschäftigen, aber das ist ja, wie du auch gerade gesagt hast, ein bisschen Zukunftsmusik, das ist so ein bisschen Try and Error, aber es gibt schon tatsächlich Methoden, die ja angewandt werden, auch schon seit langem. Ich spreche von der Personalisierung im Online-Fundraising, da hast du ja auch einen Artikel zu bei uns veröffentlicht. Was hat dich dazu getrieben, dass du gesagt hast, Mensch, das müssen wir mal hier in einem Artikel beschreiben?
Ich wollte das aufgreifen, weil ich wahrnehme, dass es ganz oft nur so als rein technisches Thema behandelt wird. Dass man darüber spricht, okay, irgendwie, was sind Trigger, was müssen wir tun, aber nur so auf einer sehr operationellen Ebene und die anderen Ebenen eher wenig. Also dass wenig über welche Rolle spielt Datenschutz, wie weit können und wollen wir gehen, wie bringen wir das überein, dass wenig über die strategische Ebene gesprochen wird. Und es sollte halt sehr viel mehr sein. Ja, da geht's um datengetriebene Kommunikation und ethische Verantwortung. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegen muss und wo man auch als Fundraising überlegen muss, wie weit möchte man da gehen? Und das ist eine ganz bewusste, eine strategische Entscheidung. Und ja, wenn ich mit FundraiserInnen darüber spreche, auf Fundraising-Tagen oder so, dann habe ich gemerkt, dass ganz viele genau an dieser Stelle unsicher sind. Unsicher sind, was ist erlaubt, was ist sinnvoll, was ist vielleicht zu viel. Und da spielen ja nicht nur rechtliche Anforderungen von Datenschutz mit rein, sondern genauso die strategische Verortung der Organisation, dass man überlegt, was sind unsere eigenen Leitlinien von Digitalisierung, wie verstehen wir Fundraising und Nutzerzentrierung, um da das Spannungsfeld so weit auszuleuchten und zu nutzen, wie man als Organisation möchte.
Aber dann lass uns doch mal in dieses Spannungsfeld gehen, Jörg, weil ich würde jetzt sagen, ja, das sind viele Gedanken, die man sich machen kann, aber im Wesentlichen, wenn ich automatisiert meine Spender und Spenderinnen anspreche, was ist schon dabei? Also auf gut Deutsch, was sind die Punkte, auf die man achten muss?
Also das technische Thema, ganz klar, und das strategische Thema, aber zuerst einmal empfinden viele FundraiserInnen den Datenschutz als Endgegner der Personalisierung und überlegen, was dürfen wir überhaupt? Dann ist die Frage, wo dürfen wir die Einwilligung voraussetzen? Wie holen wir sie ein? Und da würde ich sagen, ganz klar, der Schlüssel liegt in der Transparenz. Also auch da bewusst die Einwilligung, auch eine möglichst weite Einwilligung bei den SpenderInnen einholen und dokumentieren, durch ein aktives Häkchen setzen und so weiter, wo man aufklärt. Wir möchten Sie gerne möglichst persönlich betreuen und dazu speichern wir diese und jene Informationen. Und das geht auch total d'accord mit dem Datenschutz. Also natürlich möchten wir möglichst viele Daten nutzen als FundraiserInnen, um persönlich zu betreuen. Und das lässt das Datenschutzrecht auch zu. Ja? Also damals, als DSGVO-Einführung stattfand, da gab es ganz viel Panik, wir dürfen kaum noch was nutzen. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir dürfen ganz, ganz viele Daten nutzen, wenn wir die Einwilligung einholen und wenn wir sie dann auch tatsächlich nutzen. Also spannende, relevante Informationen zu speichern, sie aber nicht zu nutzen, damit erlischt im Zweifelsfall das Einverständnis oder die rechtliche Begründung, die Daten.
Hast du da mal einen konkreten Fall? Also wenn ich jetzt beispielsweise für eine Organisation spende, meinetwegen meine 10 oder 50 Euro im Monat in irgendeiner Form, dann liegen ja meine Daten irgendwo vor. Ich werde ja vielleicht auch hin und wieder angesprochen. Ich bekomme ein Magazin oder irgendwelche Mails. Dann gibt es doch da eigentlich überhaupt gar keine DSGVO-Probleme, oder?
Was Finanzdaten betrifft, nein. Das ist sehr klar geregelt und da hat sich jetzt mit der DSGVO auch gar nicht so viel verändert zu dem, was wir vorher schon im Datenschutzrecht hatten. Und auch so Themen wie Recht auf Löschung und so weiter, das betrifft Finanzdaten nur ganz bedingt. Also da ist wenig Veränderung. Aber wenn du angesprochen wirst und befragt wirst, wenn du mal an einer SpenderInnenbefragung teilgenommen hast, dann gibt es dir auch viele Informationen über deine Interessen, über deine Wünsche. Das wird dann einmalig wahrscheinlich ausgewertet und verändert ein paar Dinge, wie die Organisation sich strategisch aufstellt. Es kann aber auch genutzt werden, um dich künftig sehr viel individueller nach deinen Interessen zu informieren. Und das kann man alles im Preference Center speichern. Das kann man hinterlegen und dann bekommst du sehr viel individuellere, sehr viel personalisiertere E-Mailings.
Muss ich dazu nochmal meine Einwilligung extra geben? Ich meine, das ist ja eine Spenderbefragung, in der ich geantwortet habe, oder?
Richtig. Und bei der Befragung ist normalerweise auch genau diese Aufklärung zum Datenschutz da. Und wenn ich sie aber langfristig speichern möchte, dann muss ich sie auch nutzen, diese Daten. Also ich, ob sie jetzt einmalig verwendet werden und man aus den Ergebnissen Befragung was nimmt, ist das eine, das geht auf jeden Fall. Dann muss man aber irgendwann diese Daten löschen. Ist sei denn, sie haben tatsächlich Einfluss auf die Aussteuerung von zum Beispiel Mailing, sei es per E-Mail oder per Post. Wenn die dafür verwandt werden, um personalisierter zu informieren, dann darfst du sie auch langfristig speichern. Aber worauf ich hinaus will, du darfst Daten nur mittelfristig speichern, wenn sie auch genutzt werden. Und das ist etwas, wo die eine oder andere Organisation noch Herausforderungen mit hat und dann natürlich auch mit ihren Datenschutzbeauftragten in Diskussionen kommt und da dann das Interesse ist, möglichst wenig Daten zu speichern. Das muss der Datenschutzbeauftragte auch entsprechend einfordern. Mhm. Und wir müssen darlegen, dass wir sie nutzen, dass wir ein berechtigtes Interesse haben und sie auch nutzen. Dann können wir ganz, ganz viel machen und dann können wir auch sehr viel personalisieren. Aber diese Hürde, diese Datenschutzdiskussion erfordert Kenntnis und Strategie, die Daten auch anzuwenden. Ja, das ist so die erste Hürde, die Organisationen und FundraiserInnen bewältigen müssen.
Aber kommen wir jetzt nochmal, ich meine, Ziel ist ja ein personalisiertes Fundraising, eine personalisierte Ansprache, die ja hoffentlich auch, die Spendenquote und auch eventuell die Spendenbereitschaft nach oben treibt. Hast du da mal Beispiele aus der Praxis, wo das gut gelaufen ist oder vielleicht auch Beispiele, wo es nicht so gut gelaufen ist?
Ja, also beispielsweise, was ich von vielen Organisationen höre, ist so die Reaktivierung ehemaliger SpenderInnen mit Bezug auf frühere Engagements. Ja, dass man sagt, man hat für dieses oder jenes Projekt gespendet, man diese Brücke noch herleitet und darüber wieder reaktiviert wird.
Ganz konkret, dass man sagt, Mensch, Sie hatten ja damals, was weiß ich, vor einem Jahr oder was für das und das Projekt gespendet. So sieht das Projekt jetzt aus. Wie sieht es denn aus mit einer erneuten Spende beispielsweise?
Ne? Ganz genau, ganz genau. Und da ist dieser Rückbezug ist häufig erfolgreicher als ein allgemeines Reaktivierungsmailing. Ja, oder genauso bei denen, die schon spenden und man da dann zum Beispiel zum Geburtstag die Grüße bekommt. Auch das wird anders wahrgenommen, weil es eben rausfällt aus diesem, ich bekomme eine Standardinformation, bekomme den Brief, den ich alle 6 Wochen bekomme. Und da ganz klar ist, das betrifft mich. Weil von den anderen SpenderInnen haben 99,9% heute nicht Geburtstag.
Und ist das dann auch so, man spricht ja davon, dass regelmäßige Spender oder auch Großspender bis zu 12-mal im Jahr angesprochen werden sollten. Ist das auch was in die Automatisierung dann mit einfließt oder in die Personalisierung?
Wenn wir es individualisieren und auf die Interessen des Einzelnen Rücksicht nehmen, dann würde ich es eher bei Individualisierung platzieren. Und ja, das hat Einfluss und natürlich können wir die Leute befragen, wie oft möchten sie von uns informiert werden. Und ja, das kann und sollte man überwiegend berücksichtigen. Ich sage überwiegend, weil wenn mir jemand sagt, er oder sie möchte nur 4 Mailings im Jahr bekommen, dann sollte ich immer noch überlegen, ob ich trotzdem als 5. noch das Weihnachtsmailing draufsetze oder das Nothilfemailing. Also da muss man dann abwägen. Und das Gleiche betrifft, wenn mir jemand sagt, wie ich zum Beispiel, meine Organisation, den ich spende, sage, ich möchte gerne primär per E-Mail informiert werden, ja, dann bekomme ich trotzdem ab und zu einen Brief. Und das ist auch in Ordnung. Also da sollte man die Interessen abfragen und ja, dann haben wir da sehr unterschiedliche Journeys. Dann bekommst du vielleicht 6 Briefe im Jahr, ein anderer 12 und ich nur 3. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, dass wir auswählen, was sind die dafür passenden E-Mailings oder Mailings, was den Zeitraum betrifft, was die Anzahl betrifft, was die Themen betrifft. Da muss man ganz anders auswählen für uns. Und das sind Dinge, die natürlich zunehmend die Erwartungshaltung verändern, die aber auch dann technisch immer anspruchsvoller werden, denn wir wollen jetzt ja nicht irgendwie für mehrere tausend SpenderInnen hier irgendwelche Excel-Listen führen.
Ja, vor allem, weil wir nicht 20.000 unterschiedliche Donor-Journeys dann haben, ne, an der Stelle. Das ist ja das Problem dann oftmals, ne? Aber du hast gerade die Erwartungshaltung angesprochen. Wie ist das denn? Gibt es da Unterschiede zwischen den Generationen und auch zwischen den Kanälen, über die ich dann jeweils die Spenderinnen und Spender erreiche?
Ich würde sagen, ja. Und dieses Generationenthema, ja, kann man sagen, ist widerlegt. Aber ich in meiner persönlichen Meinung nehme ich schon einen Unterschied wahr, dass jüngere Zielgruppen schon sehr stark an personalisierte Kommunikation gewöhnt sind. Ja? Und sie erwarten auch eine gewisse Relevanz und Individualität, wenn sie einer Organisation ihre Zeit widmen, um den Brief und die E-Mail zu lesen. Und genauso aber ältere Zielgruppen, ich weiß, ich pauschalisiere, schätzen die persönliche Ansprache, auch mal angerufen zu werden, sind aber noch mal deutlich sensibler gegenüber Datenschutzfragen. Insofern würde ich sagen, ja, es macht einen gewissen Unterschied. Und ich glaube, was sie gemeinsam haben, das ist, dass rein grundsätzlich SpenderInnen sich wiedererkennen wollen und eben nicht nur als Nummer im System. Also ich glaube, es ist ein generationenübergreifendes Interesse da, persönlicher angesprochen zu werden. Und die Frage der Kanäle unterscheidet sich ganz stark nach unseren Zielgruppen und ja, da gegebenenfalls auch nach Altersgruppen. Und da muss man gucken, wie viel Personalisierung ist überhaupt möglich. Also eine E-Mail ist halt das ideale Instrument, um ganz, ganz viel zu personalisieren. Briefe, so Medium, und bei einem Plakat geht's gar nicht. Und je nachdem, welche Zielgruppe ich anspreche, muss ich da halt den richtigen Mix finden und kann dann unterschiedliche Level an Personalisierung aufeinander abstimmen. Aber mal diesen Perspektivwechsel zu machen, nicht nur, wie erreiche ich meine Zielgruppe, sondern wie erwartet die Zielgruppe von mir bedient zu werden, also wenn sie zum Beispiel anrufen oder per E-Mail Nachfragen haben, dann ist doch im Hinterkopf von einem jeden Spender, von einer jeden Spenderin, wie gut kennt mich die Organisation, wie gut versteht sie meine Interessen. Und da ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Wenn ich schon meine Daten teile, dann möchte ich auch passende Inhalte erhalten, möchte für mich relevante Inhalte erhalten. Also da ist einerseits ein Bedürfnis und eine Erwartungshaltung, wenn ich Daten gebe, bitte nutze sie auch und spreche mich entsprechend meiner Interessen an, und gleichzeitig einer gewissen Skepsis vor zu viel Tracking oder Profilbildung. Und da müssen wir halt diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen orchestrieren. Und da würde ich sagen, one size fits all, ein Ansatz für alle, der funktioniert so nicht. Da sollte man als Organisation auch zielgruppenspezifisch unterscheiden können und Verschiedenes bedienen können.
Mhm. Du erwähnst im Artikel auch ethische Fragen, und zwar jetzt, also jenseits dieser Geschichte, ich fühle mich genervt oder so. Das heißt, wo siehst du die Grenzen der Personalisierung aus moralischer Sicht, vielleicht auch auf der Seite logischerweise der spendensammelnden Organisation?
Da würde ich sagen, da gelten die allgemeinen Grundsätze, wie wir sie auch sonst im Fundraising, in Briefen auf der Straße und so weiter haben. Wenn Personalisierung dazu dient, Druck auf die individuelle Person aufzubauen oder um Schuldgefühle zu erzeugen. So im Sinne von, Sie haben jetzt schon 10 Monate nicht mehr gespendet, in der Zeit ist die und die Krise schlimmer geworden und Sie sind schuld. Das geht natürlich nicht. Und das könnte man dazu machen. Ja, also es wäre dann so irgendwie das wäre nicht the creepy line.
Das wäre eher eine Form der Ansprache, ne?
Ja, ja. Und Fundraising lebt von der Freiwilligkeit, ne? nicht von dieser rein psychologischen Manipulation, die ich natürlich auch datengestützt machen könnte, wir aber nicht sollten. Also deshalb ist die Frage, die wir uns ja immer stellen im Fundraising, wie würde meine Zielgruppe auf diese Ansprache reagieren? Würden sie diese Ansprache als respektvoll empfinden? Ist die Tonalität emotional ja, aber nicht übergriffig, da die richtige Balance zu finden? Und Ja, im Idealfall gibt es da bereits ethische Leitlinien für die Kommunikation in der Organisation. Und die lassen sich auch auf datengetriebenes oder datengestütztes Fundraising übertragen. Da müssen wir aber dann definieren, wie setzen wir das um? Welche Fenster von Möglichkeiten nutzen wir, um in unseren Kommunikationsinstrumenten zu personalisieren? Und welche nutzen wir auch bewusst nicht?
Wenn du jetzt drei konkrete Tipps für Organisationen geben müsstest, die Personalisierung oder die ihre Personalisierung im Online-Fundraising verbessern wollen, denn alle machen das ja schon mehr oder weniger, welche Tipps wären das?
Drei Stück, okay. Wenn ich da priorisiere, würde ich sagen, erstens, Datenpflege ernst nehmen. Ohne saubere Daten funktioniert nichts und wenn ich keine Daten erhebe, keine Interessen, dann fehlen sie. Also da wirklich Datenpflege ernst nehmen, Nummer eins. Zweitens, Inhalte testen. Also hypothesenbasiert losgehen, zu schauen, was funktioniert, was nicht. Denn Personalisierung ist ein Lernprozess. Da ist das eigene Bauchgefühl wichtig und richtig. Und datengestützt wird es noch besser. Und drittens würde ich sagen, Technik muss sinnvoll eingesetzt werden, ohne ihr blind zu vertrauen. Also da auch genau nach Möglichkeiten und Grenzen zu schauen. Und ich weiß, ich sollte drei nennen, aber das vierte Thema ist grundlegend, muss ich dann noch mitnehmen. Datenschutz und Ethik mitdenken, was die Chancen betrifft und was die Risiken betrifft. Und das beides gut bewerten und da Handlungsräume schaffen. Das schafft Vertrauen in die Kommunikation von Organisationen und damit auch in die Organisation selbst. Ne? Und ohne Vertrauen würde das Fundraising so viel schwerer fallen. Also hier können wir, glaube ich, sehr gute Grundlagen schaffen.
Ja, das stimmt. Apropos Grundlage, wer das alles nachlesen möchte, ne, der kann natürlich auch deinen Artikel auf www.neues-stiften.de nachlesen. Und jetzt zum Schluss noch, weil wir ja quasi schon fast in der Vorweihnachtszeit sind, nochmal ein Tipp, was ganz kurz gefasst ist zu Weihnachten sinnvoll? Der Online-Weihnachtskalender oder was empfiehlst du deinen Kunden als All-Time-Favorite?
Also jetzt gerade ist ja schon die Weihnachtszeit fortgeschritten. Ich habe jetzt schon bei mehreren Einkäufen das Weihnachtsgebäck gesehen.
Deshalb, die Weihnachtsmänner sind schon in Schoko da, ne?
Absolut. Und jedes Mal muss ich überlegen, ob ich jetzt schon die ersten Lebkuchen kaufe oder noch nicht. Und deshalb hoffe ich, dass die Organisationen, die FundraiserInnen, die hier zuhören, genauso gut vorbereitet sind wie die Supermärkte und ihr Weihnachtsmailing schon durchgeplant haben. Ansonsten ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, damit anzufangen, damit alles sauber und rechtzeitig rausgeht. Und man möchte ja auch nicht erst am 23.12. mit einem Brief oder E-Mail das Weihnachtsfundraising beginnen. Nein, diese Zeit beginnt jetzt. Und ja, ich würde mir die Frage stellen, wie kann ich das Ganze online begleiten? Und du hast das Thema Adventskalender benannt, ja. Da habe ich auch mal einen schönen Artikel bei euch geschrieben. Vielleicht können wir
den. Deswegen habe ich es gesagt. Ja, den können wir auch noch verlinken. Das machen wir auch. Ja, das muss auch jetzt starten schon, ne? Was meinst du?
Absolut, jetzt vorbereiten. Denn da ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Was sind 24 relevante Inhalte zu unserem Thema, zu unserer Organisation, zu den Menschen, die dahinter stehen? Und da mal zu überlegen, was sind denn so 24 interessante Touchpoints? Und das können nicht 24 Spendenaufrufe sein. Also, ne, das ist ein Geben und Nehmen. Wir wollen da binden, wir wollen informieren, wir wollen Hintergründe zeigen. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass alle 24 Türen sich anschauen. Nein, wir müssen kein Gewinnspiel machen. Aber das ist eine gute Übung, auch für den Alltag, zu überlegen, was sind die Hintergrundinformationen, die Eindrücke, mit denen wir uns noch authentischer darstellen können, mit denen wir Hintergründe aufzeigen und die SpenderInnen bei der Sache halten, bei der guten Sache, die wir gemeinsam bewegen.
Mhm. Gib noch mal einen Tipp. Was hast du da oder was machst du da oft? Was gibst du da oft für einen Tipp, wenn es darum geht, Personalisierung? Eine Playlist? Die Lieblingssongs, die zur Organisation und zu Weihnachten passen? Oder was ist da dein Praxistipp?
Das könnte auch ein schönes Türchen sein, durchaus. Also, was ich total gerne mir anschaue, und das sind vor allem Organisationen im Kontext von internationaler Zusammenarbeit, Da sieht man da ab und zu nur so Eindrücke, wie wird eigentlich in anderen Ländern Weihnachten gefeiert? Oder was sind deren Weihnachtsrezepte? Und ich habe auch letztes Jahr tatsächlich ein Rezept, das habe ich von einer NGO, das war die Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe, die hatten ein Backrezept irgendwie aus einer nigerianischen Partnerorganisation gezeigt. Das habe ich tatsächlich nachgekocht.
Und? War es
ja,
lecker?
Also insofern, ja, bei mir hat es funktioniert.
Okay, ist ja auch wichtig. Okay, Jörg, super. Schön, dass du bei uns warst und alles Gute, alles Liebe für die Weihnachtszeit, für die Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Ich wünsche dir und deinen Lieben und allen ZuhörerInnen hier alles Gute und schöne Weihnachtszeit.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.